Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte euch auch bitten, dass wir noch einmal ganz kurz die Mutter Gottes grüßen, einfach mit dem Gegrüßet seist du, Maria.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ja, der erste Vortrag ist ja gewidmet der Person, durch die der göttliche Wille sozusagen, man kann es wirklich so sagen, auf die Erde kam. Luisa Picaretta aus Süditalien. Aber bevor ich damit beginne, noch die Frage, wer von euch versteht sich als Anfänger, als ganz Anfänger oder halt bei den ersten Schritten?
Also ein Jahr sind wir
halt ja. Ein Jahr mehr oder weniger und das herum? Auch weniger? Gibt es welche mit weniger? Also ganz, ganz neu. Ziemlich ganz neu. Ja. Ja, ich habe nämlich wirklich dieses Thema gewählt für Einsteiger, für Anfänger. Und ich möchte das möglichst wirklich auch so euch näher bringen, dass es verständlich ist. Es ist ein gewisses Problem mit der Verständlichkeit, weil einfach dieses Thema Gott direkt betrifft. Es ist das innergöttliche Leben. Und wie soll man über das innergöttliche Leben sprechen? Wir sind Geschöpfe. Da haben wir immer ein Problem irgendwie, weil Gott ist ewig, Gott ist ein Geheimnis, Gott ist unfassbar für uns und er bleibt es auch. Wir können ihn verstehen bis zu einem gewissen Grad und in ihn eindringen sozusagen, weil er das selber ersehnt, dass wir in ihn eindringen, in sein Herz, in seine Geheimnisse der Liebe. Aber es bleibt immer im Vergleich zu dem, was Gott selber für sich und in sich selber ist, wer er ist, minimal, was wir verstehen. Und ich befasse mich 20 Jahre jetzt bald mit dem göttlichen Willen und ja, man hat schon einerseits das Gefühl, man versteht immer mehr, aber auf der anderen Seite sind das nur Tropfen von einem Ozean. Und wenn ich euch jetzt erzähle, wenn ihr Anfänger seid oder auch schon länger den göttlichen Willen kennt, es macht im Grunde genommen nicht so viel Unterschied, weil wir immer bei diesen Tropfen bleiben. Ja. Die Person von Luisa Picaretta, sie lebte von 1865 bis 1947. Also sie wurde geboren am Weißen Sonntag. Das war auch schon ein Omen, der heutige Barmherzigkeitssonntag. Der Weiße Sonntag, 23. April, wann ich mich jetzt, März. Jetzt habe ich das Datum gar nicht ganz präsent. April 1865, genau. Sie wurde als viertes Kind geboren von einem ganz einfachen, armen Ehepaar. Die hatten 5 Mädchen. Luisa war die vierte. Und sie lebte in Corato, das ist nicht weit von San Giovanni Rotondo. Und hat die Stadt eigentlich nie verlassen bis zu ihrem Ende, bis zu ihrem Heimgang, sagen wir so, das Ende auf der Erde, am 4. März 1947. Sie lebte ganz verborgen und ich habe in Erinnerung, dass man schreibt, also in der Stadt Corato selbst war sie bekannt, man hat sie genannt Luisa la Santa, Luisa die Heilige. In Luisas Heimatstadt war sie von allen bekannt zu ihren Lebzeiten. Aber sobald die Stadtgrenzen überschritten waren, außerhalb von Corato, war sie völlig unbekannt. Das war auch ein Wunder, dass der Himmel gewirkt hat. Gott war so eifersüchtig auf sie, er hielt sie ganz verborgen. Nur für sich selbst. Und es war auch für die Leute aus Corato selber nicht einfach, Eintritt zu bekommen, Zutritt zu bekommen in ihre kleine, winzige Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadt. Das war eine kleine Wohnung, sie hat ja praktisch nur von der Heiligen Eucharistie gelebt. Sie hat ihr Bett nicht verlassen, sie war 60 Jahre lang circa im Bett, ohne Aufliegewunden. Das ist auch ein Wunder, das gibt es medizinisch gesehen nicht bei so einer langen Bettlägerigkeit. Und das haben auch etliche Mediziner und auch Theologen bestätigt. die überzeugt waren, dass es hier wirklich um ein Einwirken des Himmels handelt, also dass es nicht natürlich zu erklären ist und dass es auch nicht vom Bösen ist. Was natürlich auch vorkommt, Offenbarungen können auch vom Bösen vorgetäuscht werden. Und Luisa musste auch diese Prüfungen durchmachen, dass man gemeint hat, die Priester haben im Allgemeinen gedacht, die Priester aus Corato und aus der Diözese, sie ist eine Heuchlerin oder sie eine Hysterikerin oder sie hat schwache Nerven, sie braucht kalte Bäder und Spaziergänge und so weiter. Man muss sie nur den Hintern versohlen und so weiter. Also es war ganz krass eine Zeit lang. Ein paar Jahre ist sie durchs Feuer gegangen. Sie hatte auch mystische Leidenszustände, die man sich nicht erklären konnte. Sie fiel, es waren Leiden, die Leiden Jesu. Sie fiel zu Boden, sie stürzte, das kam ganz plötzlich über sie und so blieb sie, wie sie gefallen war und konnte sich nicht bewegen. Sie war wie eine Tote, wie eine Totenstarre war es. Und die Menschen wussten nicht, vor allem die Familie, die haben den Kopf verloren, die waren verzweifelt und hatten viele Aufregungen und auch Ärger, weil sie hielten die Luisa auch für eine Heuchlerin oder was. Sie macht ihnen solche Schwierigkeiten, man kann sich das vorstellen in der Familie. Da ist so ein Fall gar nicht so willkommen. Später dann, war das eine andere Sache, als das ihr Zustand anerkannt war von den Priestern und so weiter, dann hat die Familie das auch erkannt, aber das war nicht gleich so. Also sie war mehr als 60 Jahre lang ans Bett gefesselt und lebte nur von der Heiligen Eucharistie. Und ihre Betreuerin, die Rosaria Bucci, sie starb, ich glaube, die war nicht einmal 50 Jahre alt. Die Luisa hatte sie vorausgesagt, daher hat sie ihr ganzes Erbe schon zu Lebzeiten verschenkt, weil sie gewusst hat, sie braucht das alles nicht mehr. Und diese Rosaria hat zu ihrem Neffen, ich weiß nicht, ob er heute noch lebt, Padre Bernardino Bucci, er war vor einigen Jahren auch schon sehr alt. Padre Bernardino Bucci war noch als Kind bei der Luisa im Zimmer und er war kein braver Bub, sondern damals war er ein Schlingel. Er ist mit den anderen Buben nicht in die Schule gegangen, sondern hat sich herumgetrieben auf der Straße und ist in den Kuhstall und hat nach Kuhstall gerochen und alles Mögliche getan, nur nicht in die Schule gegangen. Und von diesem Buben hat dann die Luisa gesagt, genau dieser, er wird Priester werden. Kein Mensch wollte ihr das glauben, weil es alles andere zu erwarten war von ihm. Aber nach ihrem Tod war es dann tatsächlich so. Er ging in die Klosterschule und so weiter, er machte die Priesterausbildung im Orden der Kapuziner und ist oder war, weiß ich jetzt nicht sicher, ein feuriger Apostel des göttlichen Willens. Und seine Tante, die Rosaria, war sozusagen die rechte Hand von Luisa Picaretta über Jahrzehnte. Und diese Rosaria erzählte nach dem Tod Luisas dem Padre Bernardino, der dann schon ein bisschen vernünftiger und ein bisschen erleuchteter war, der dann schon verstanden hat, was Großes sich hier getan hat. Er hat ja dann geforscht nach Unterlagen vom Leben der Luisa, nach schriftlichen Zeugnissen, nach Augenzeugenberichten. Und seine Tante hat ihm dann erzählt, Luisa Picaretta brachte das dritte Fiat auf die Erde. Was ist das dritte Fiat? Das ist die Gabe des Lebens im göttlichen Willen, die wir heute kennenlernen wollen. Und wenn es ein drittes Fiat gibt, gibt es vorher auch zwei. Das erste Fiat und das zweite. Das erste Fiat kennen wir alle aus der Heiligen Schrift. Buch Genesis, Kapitel 1 und folgende. Das Werk der Schöpfung. Fiat heißt, es werde. Lateinisch. Übersetzt einfach, es werde. Gott sprach, es werde. Es werde Licht, Fiat Lux und dann die anderen Dinge der Schöpfung. Am letzten, also am sechsten Tag kam der Mensch, er war die Krone der Schöpfung. Am siebten Tag ruhte Gott in seiner Schöpfung. Das heißt, er ruhte vor allem in seinem Augenstern, im Menschen. Dieses Ruhen war eine Liebe, die hin und her geflossen ist. Gott hat die ganze Schöpfung erschaffen für den Menschen. Und der Mensch kam als König der Schöpfung am Ende, als alles schon da war. Dann wurde der Mensch erschaffen. Er sollte sein Reich fertig, vollendet, in aller Pracht und Schönheit vorfinden. Und da hineinsetzte Gott den Menschen. Der Mensch ist geschaffen als das Abbild Gottes. Wir sind das Abbild Gottes, nach seiner Ähnlichkeit erschaffen. Und das ist das Fiat der Schöpfung, das erste Fiat. Der Mensch ist leider aus der Liebe Gottes herausgefallen, er hat den göttlichen Willen zurückgewiesen. Er wurde erschaffen mit dieser Gabe. Diese Gabe war das größte Geschenk, das der Mensch bekam. Der Mensch hatte den freien Willen, den Verstand, das Gedächtnis, er hatte alle Fähigkeiten der Seele, des Leibes. Er hatte in seinem ursprünglichen Zustand die eingegossene Kenntnis aller Geschöpfe. Also er hat sich nicht die Mühe machen müssen wie wir, die wir in die Schule gehen müssen, mühsam die deutsche Sprache, Rechtschreibung, Grammatik, Mathematik und so weiter, Biologie, Medizin, Medizin ist ja ein bisschen auch in der Schule. Also wir müssen uns alles mühsam aneignen, wenn wir Instrumente lernen wollen, das ist auch mit viel Mühe verbunden, Klavier und so weiter, ich weiß das selber aus eigener Erfahrung. Da braucht es Jahre, bis man überhaupt einigermaßen spielen kann. Also als durchschnittliche Begabung, so wie es bei mir war. Und bei Adam war es so, er hatte alles eingegossen. Das war einfach in ihm, Gott hat ihm das geschenkt. Er hatte die Kenntnis der Sprache, die Kenntnis des, er konnte singen, er war ein perfekter Sänger, er konnte alle Instrumente spielen. Er kannte alle Geheimnisse der Pflanzen, der Biologie, die Tiere, also er brauchte keine Veterinärmedizin studieren. Er brauchte nicht Medizin studieren, die Humanmedizin, er hatte das alles sozusagen intus. Er kannte die Früchte der Erde, also wie sie wirken und die Heilpflanzen. Er hatte einfach alle Kenntnisse und vor allem er hatte die eingegossene Kenntnis von Gott selbst. Diese ganz tiefe, innige Beziehung, Liebesbeziehung mit Gott. Aber das größte Geschenk von allem war, er hatte alle eingegossenen Kenntnisse, er war der Herrscher, der König über die ganze Schöpfung, alles war ihm untertan. Die Tiere und alles hat auf seinen Wink gehorcht. Heute ist es ja nicht so, heute müssen wir zittern vor Gewitter und Unwettern und Stürmen und Schneekatastrophen. Bei Adam war es nicht so. Er war der Herr und die ganze Schöpfung war geordnet. Er war in Sicherheit. Ja. Und das größte Geschenk von allem war aber die Gabe des Lebens im göttlichen Willen, die Adam besaß. Das war mehr als alles andere. Es war dieses Einssein mit Gott, das Leben in Gott. Da komme ich dann näher noch darauf zu sprechen. Er besaß als Gabe die Teilnahme am innergöttlichen Leben. Und das Geheimnis dieser Gabe ist eigentlich sehr einfach, im Grunde genommen sehr einfach. Diese Gabe bedeutet, dass Gott sich total, restlos und rückhaltlos uns schenkt, wenn wir die Gabe des Lebens im göttlichen Willen kennenlernen. Und eintreten wollen, wenn wir sagen, ja, das will ich, dann sagen wir einfach nur ja dazu, dass Gott sich mir persönlich, jedem Einzelnen von uns, ganz und ohne Rückhalt schenken will. Sein ganzes Leben, sein Glück, sein Wesen und das, was er tut, sein inneres Leben, das ist vor dem Menschen verborgen, also bis heute oder bis zu Luisa Picaretta war das ein Geheimnis, das innergöttliche Leben. Aber das kommt eben dann noch näher konkret. Also das war das erste Fiat. Der Mensch wurde erschaffen als Krone der Schöpfung, das ganze Schöpfungswerk. Das zweite Fiat war eben dann die Folge aus dem Sündenfall. Der Mensch hat diese größte Gabe verspielt. Er trat aus dem göttlichen Willen aus. Wir kennen diese Geschichte mit der verbotenen Frucht. Der Mensch hat diese größte Gabe eingebüßt. Er ist herausgetreten aus dem innergöttlichen Leben. Und das ist der Zustand, in dem wir alle empfangen und geboren werden, in dem wir leben und dessen Folgen wir bis heute tragen. Wir spüren das alle selber, wir haben alle seelische Nöte und Probleme, körperliche, oft Krankheiten oder Einschränkungen. Und es ist, wir sind fehlerhaft, wir sind so leicht werden wir ungeduldig, wir ärgern uns und wir beunruhigen uns, wir haben untereinander Schwierigkeiten in der Familie, in der Schule, mit unseren Kollegen und selber sind wir auch keine Heiligen. Einfach weil der Sündenfall gravierende Folgen mit sich gebracht hat. Der Mensch war ursprünglich heilig. Er war ganz gesund an Seele und Leib. Er war eins mit Gott. Er war glückselig. Es gab keine Tränen, es gab kein Leiden, keine Traurigkeit. Es gab keinen Tod, es gab keine Sünde. Die Sünde war die Ursache von all dem, was wir heute haben, an seelischen und körperlichen Leiden und Krankheiten. Und an diesen vielen Nöten, die wir selber in uns haben, in der Familie haben und in der Welt haben. Und so kam das Fiat der Erlösung. Gott hat das dem Adam schon angekündigt, eigentlich der Schlange. Er hat zur Schlange gesprochen und zu ihr gesagt, die Frau wird dir den Kopf zertreten. Und es hat Jahrtausende gedauert, bis es wirklich soweit war. Adam hat ja, wie wir wissen aus der Heiligen Schrift, 930 Jahre gelebt. Klingt unglaublich. Aber es ist tatsächlich, also das muss man annehmen, 930 Jahre. Es gibt ja auch den Methusalem, der war sogar noch älter, über 960 herum. Methuselah ist das die heutige Übersetzung. Und andere, die wurden viele Jahrhunderte alt. Das war zu Beginn so, weil der Mensch nach dem Sündenfall noch mehr Lebenskraft in sich hatte. Der Mensch hat sozusagen langsam erst abgebaut. Die Lebenskraft, die Liebeskraft, die Gnade Gottes, wir haben sie, also die ersten Generationen haben sie langsam verspielt, weil mit dem Sündenfall der Mensch immer Gott unähnlicher wurde. Es war gar nicht anders möglich. Der Mensch hat das innergöttliche Leben verloren, dieses Teilnehmen am innergöttlichen Leben. Jetzt er hat die Ähnlichkeit mit Gott verloren. Und wenn wir jetzt unsere Handlungen setzen, ist es gar nicht anders möglich, als dass wir ständig Gott immer unähnlicher werden, das heißt uns immer mehr von ihm entfernen, ihn immer weniger erkennen können, dass wir uns immer schwerer tun, zu ihm hinzufinden, schwerer tun, ihn zu lieben, seine Liebe zu verstehen, bis wir so weit kommen, uns vor Gott zu fürchten. Das ist so eine langsame Entwicklung gewesen, immer weiter weg von Gott. Mit dem göttlichen Willen kommt ja dann die Gegenbewegung, das heißt mit der Erlösung kommt schon die Gegenbewegung. Und wenn wir in den göttlichen Willen eintreten, ist es auch noch so, dass wir einen langen Weg brauchen. Trotzdem wir die Erlösung schon haben. Weil wir wissen selbst, Christus kam 4000 Jahre, so schreibt Luisa Piccaretta, so sagt das zu ihr, er kam 4000 Jahre nach dem Sündenfall. Also das Volk der Israeliten wurde ganze 4000 Jahre lang vorbereitet, da kamen die Propheten, da kamen diese Mystiker, diese Heiligen, wie wir heute sagen würden, die mit dem Himmel einen direkten Draht gehabt haben, eine direkte Verbindung, wo Gott gesprochen hat zu diesen Einzelnen und diese Einzelnen haben dann verkündet das Wort Gottes. Und so haben die Israeliten durch 4000 Jahre sich mit Gebet, mit Sehnsucht, mit Opfern, mit Fasten und so weiter vorbereitet auf den Messias, auf den verheißenen Erlöser. Ja, und als Jesus kam, wir wissen es aus der Heiligen Schrift, wir wissen es aus den Predigten des Herrn Pfarrer, was Jesus getan hat. Er hat das Evangelium verkündet, er hat die Sakramente eingesetzt, er hat für uns gelitten, ist am Kreuz gestorben und ist auferstanden. Er hat uns erlöst durch sein Leiden und sein Sterben. Er hat uns alle hineingenommen in sein Leiden und Sterben und in seine Auferstehung. Und die Frucht seiner Erlösung, seines Werkes auf Erden des Evangeliums ist das Sakrament der Taufe. Und die Taufe ist eigentlich auch der zentrale Punkt, wenn es jetzt um den göttlichen Willen geht. Dann müssen wir auch verstehen, dass diese Gabe eigentlich nichts anderes ist als die volle Entfaltung der Taufgnade. Die Gnade der Taufe ist die größte Gnade, die es überhaupt gibt. Und wir können Gott nur danken, dass wir die Taufe empfangen haben. Heute ist es ja modern, die Kinder nicht mehr zu taufen. Und damit werden sie aber der allergrößten Gnade, die es überhaupt gibt, beraubt. Und wir haben das Glück, ich bin schon ein bisschen älter, ich bin halt als Kind schon getauft worden, da habe ich noch nichts verstanden. Da da kam das Wasser über den Kopf, da habe ich wahrscheinlich geweint und so weiter. Aber die Eltern haben gewusst, was sie tun. Sie wollten ihrem Kind die Taufgnade schenken. Und damit, das ist der Beginn des göttlichen Lebens in der Seele. Weil der Sündenfall hatte ja die Folge, dass Gott sich aus dem Menschen zurückgezogen hat. Nicht vollständig, aber doch, wir haben sein Licht verloren, wir haben seinen göttlichen Willen verloren. Und der Mensch war, er stand seit dem Sündenfall unter der Herrschaft des Teufels. Das ist Lehre der Kirche, es ist Faktum. Das schreibt auch Grignion von Montfort, das ist einfach Faktum. Weil der Mensch sich von Gott getrennt hat, er wollte auf eigenen Füßen stehen. Wir sind von Gott geschaffen, aus dem Nichts geschaffen und ja, wir haben alles von Gott. Wir hängen an Gott, wie ein Ungeborenes in Mutterschoß an der Nabelschnur hängt. Wenn man dieses Ungeborene, wenn man im Mutterschoß die Nabelschnur durchtrennen könnte, das wäre eine Totgeburt. Das Kind könnte nicht überleben. Und so ist es auch bei uns gewesen, als der Sündenfall begangen wurde, trennte sich der Mensch vom göttlichen Leben. Er hat sich eingebildet, das mache ich mir alles selber. Ich kann mich jetzt erinnern, da gibt es eine Stelle aus den Schriften von Luisa Picaretta, aus den 36 Bänden, das ist ihr Hauptwerk, Buch des Himmels. Diesen Titel hat Gott selber gegeben, Jesus hat selber diesen Titel gegeben. Das sind tausende Seiten in 36 Bänden und da steht irgendwo drin, Gott hat ihm ja dem Adam bei seiner Erschaffung gezeigt, wie er atmet. Den ersten Atemzug hat Gott in Adam gemacht. Den ersten Herzschlag hat Gott in Adam getan. Und dann ging es weiter, eins nach dem anderen, ein Akt sozusagen, ein Herzschlag ruft den nächsten. Aber den Anfang machte Gott, den Blutkreislauf setzte Gott in Gang. Gott hat ihm alles gezeigt, den Gebrauch der Hände, der Füße, die Sprache. Also der Mensch hätte ja gar nicht gewusst, was er mit sich anfangen soll. Woher denn? Es hat ihm niemand was gezeigt. Gott hat ihm alles gezeigt. Und so jetzt ist das sozusagen in Gang gekommen und das lebende Wesen des Menschen war jetzt darauf angewiesen, es musste ständig, kontinuierlich brauchen wir den Herzschlag, den Atemzug, sonst hört das Leben auf. Aber der Mensch hat sich dann irgendwie daran gewöhnt, das geht ja sozusagen automatisch, sagen wir, das geht automatisch, wenn das Herz nicht schlägt, dann sind wir tot, dann hören wir auf zu leben. Und wir vergessen, bei Adam muss es ähnlich gewesen sein irgendwie, er hat vergessen, dass jeder Herzschlag direkt von Gott kommt, ein Geschenk Gottes ist. Er hat sich nämlich dann gedacht, er wollte selber den Herzschlag machen. Ich kann selber atmen, ich kann selber mein Herz schlagen lassen, ich brauche ja Gott nicht dazu. Das steht irgendwo drinnen, das brauche ich ja nicht. Und das ist ein fataler Irrtum. Wir können nicht den kleinen Finger bewegen, wenn Gott uns nicht die Gnade gibt. Wenn man nur denkt, wir könnten plötzlich krank werden oder einen Unfall haben. Dann, ich habe das selber erlebt, da kann man gewisse Dinge plötzlich ganz einfach nicht. Das ist unsere Wahrnehmung. Wir wachen, ich gehe, ich schreibe, ich telefoniere und so weiter. Aber wir können das nur deshalb, weil Gott uns die Kraft dazu gibt, die Gnade dazu gibt. Es ist nicht selbstverständlich. Wir wissen von Behinderten, wir wissen von Kranken, von Bettlägerigen. Wir wissen, dass wir eines Tages alle sterben werden. Und Gott hat diese Zeit uns gegeben. Er gibt uns die Gnade, er gibt uns die Fähigkeit. Sobald er das wegnimmt, dass er ist der Herr, er kann es tun, dann ist es aus. Dann können wir nicht sprechen. Mein Vater ist heuer gestorben. An einem Schlaganfall, es war plötzlich im Kleinhirn alles belegt mit einem Bluterguss. Er konnte von einem Augenblick auf den anderen nicht mehr atmen. Atemstillstand, Herzstillstand. Er wurde künstlich beatmet, bis er dann Gott sei Dank heimgehen durfte. Und da habe ich das verstanden. Es ist nicht selbstverständlich. Gott gibt uns die Gnade. Also er zählt unsere Akte. Es ist unsere Zeit, ist abgemessen, die uns gegeben ist. Ja, jetzt komme ich eigentlich ganz weg von der Luisa, aber es ist auch gut vielleicht, dass wir das verstehen. Es ist alles der göttliche Wille. Im Hintergrund ist der göttliche Wille, der uns das alles schenkt. Atmung, Herzschlag, Schritt, denken können, sprechen können. Es ist der göttliche Wille nach wie vor, aber er ist nicht mehr der Herrscher. Seit dem Sündenfall ist er praktisch der Knecht. Wir denken nicht an ihn. ja, wir wissen nichts von ihm, über Jahrtausende hat da kein Mensch etwas gewusst, dass es einen göttlichen Willen gibt und dass es der göttliche Wille ist, der uns all das schenkt, der uns belebt. Es ist mit dem Sündenfall ja das passiert, dass Gott sich nicht ganz zurückgezogen hat, sondern er hat die Herrschaft verloren. Weil der Mensch hat gesagt, ich will herrschen, ich bin jetzt der Chef, ich schaffe jetzt an, ich bestimme. Der menschliche Wille ist selber jetzt der Chef und sagt, ich gehe dahin, ich mache das und ich will das. Und ich kümmere mich nicht um Gott, den brauche ich nicht. Das ist dieser Hochmut des Menschen, das ist dieser Sündenfall. Eben, Gott ist aber noch geblieben, weil sonst wären wir sofort ins Nichts zurückgekehrt. Das klingt jetzt auch theoretisch, aber es kann uns einleuchten, weil Gott ist ja unser Schöpfer. Er ist unser Leben. Und wenn Gott uns nicht am Leben erhält, dann löst sich alles ins Nichts auf. Wir und die ganze Schöpfung. So ist eben seit dem Sündenfall Gott zum Knecht degradiert worden durch den Menschen, der sich zum Chef macht, der sich aufspielt. Aber das Pech dabei war für den Menschen, dass er auch zum Knecht geworden ist. Nämlich zum Knecht seiner eigenen Leidenschaften, seiner eigenen Schwäche, seines eigenen Hochmuts. Der Mensch nämlich allein als Geschöpf, er hat nicht die Kraft, wir haben nicht diese Kraft, die der göttliche Wille hat, die Gott hat. Das kontinuierliche Leben, diese Fülle, wir haben das nicht aus uns selbst heraus. Das hat nur, der Mensch hat das nur dann, wenn er ganz in Gott lebt. Das heißt, wenn wir uns ganz in Gott hingeben, wenn wir immer von ihm aufnehmen, wenn wir nicht aus uns selber, aus unserem kleinen, man kann sich das vorstellen, wir haben da ein kleines Glas Wasser und von dem wollen wir alles schöpfen, von dem wollen wir jetzt unsere Küche bestreiten, die Klospülung und uns waschen und alles machen, während Gott fünf Schritte weiter ist zum Beispiel der Bodensee, der ist auch nicht klein. Da ist so viel Wasser, da haben wir mehr als genug. Aber ich brauche den lieben Gott nicht, ich mache mir das alles selber. Ich komme zurecht mit meinem Wasserglas für heute, für nächstes Jahr, für mein ganzes Leben. Mit diesem Wasserglas komme ich klar. Das ist die Einbildung des menschlichen Willens. Während Gott, der liebe Gott, ist der Bodensee oder noch mehr, besser vielleicht der Pazifik. Ein Ozean ohne Grenzen. Er gibt und gibt und gibt und wird nie weniger. Er gibt uns allen, jedem Einzelnen von uns und spürt das nicht einmal. Das ist der liebe Gott, das ist der göttliche Wille. Und das haben wir uns verscherzt. Jetzt ist Jesus gekommen, er hat uns erlöst, damit wir überhaupt einmal wieder in den Himmel zurückkehren können. Es ist noch nicht die Herrschaft des göttlichen Willens. Er hat vom göttlichen Willen noch kein Wort gesagt, außer das eine, Vater unser. Der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Was ist das für ein Reich? Das ist das Reich des göttlichen Willens. Jesus hat dieses eine Gebet uns hinterlassen, damit wir es täglich treu beten, auch ohne zu wissen jetzt genau, was ist das für ein Reich. Aber wir haben nichts anderes getan als 2000 Jahre, um das Reich des göttlichen Willens zu beten, das Luisa Picaretta offenbart wurde. Und wir wissen, Jesus hat uns erlöst, wir haben die Taufe, wir haben die Sakramente, aber wie sieht es aus? Sind alle Menschen getauft? Und was machen die Getauften? Wie viele treten aus der Kirche aus? Ich würde sagen, es ist ein Schmarrn, das interessiert mich nicht, das wird eh den Bach runtergehen. Die Kirche, das ist was für die alten Frauen und in 50 Jahren wird es überhaupt nicht mehr geben. So ist das Denken heute. Also ist die irgendwie erkennen wir daran, so ganz kann das noch nicht alles gewesen sein, die Erlösung. Die Erlösung, sagt Jesus auch wirklich bei der Luisa Picaretta, ist noch nicht die Vollendung. Sie ist Vorbereitung, sozusagen eine Vorstufe, ein Zwischenstück bis zur Vollendung. Mit dem dritten Fiat, da kommt die Vollendung. Da kommt das, was noch aussteht, der Triumph Gottes. Von Triumph kann man heute kaum irgendwo was sehen. Also wenn man das die Politik anschaut, die Gesellschaft anschaut, die Kirche anschaut, das sieht nicht sehr nach Triumph aus. Eher im Gegenteil, man sagt sich ja, die Kirche, das ist überholt, das ist ein gescheitertes Projekt oder ja, Schnee von gestern. Und das zweite Fiat war ja das Fiat der Erlösung, das durch Maria ausgesprochen wurde. Die Menschwerdung in ihrem Schoß. Das dritte Fiat ist jetzt dieses Fiat, wo Gott wiederkommt. Das ist sein zweites Kommen. Sagen einige Priester auch, zum Beispiel Don Pablo Martin Sagoyao in Italien oder auch andere, der schon gestorben ist, Father John Olin Brown aus Texas, der ist 2016 gestorben. Da gibt es aber noch Videos auf YouTube, Queen of Light, wer sich das anschauen will, wer Englisch kann, dort hat er mit seiner Gruppe auch einiges Interessantes gemacht. Auf jeden Fall, diese Priester haben gesagt, das Leben im göttlichen Willen ist eigentlich nichts anderes als das glorreiche Kommen Jesu in die Seelen. Also nicht jetzt gleich die leibliche Auferstehung, aber es bahnt sicher dieses letzte Ziel an. Es geht ja um die Auferstehung des Menschen. Das heißt, dass der Mensch ganz und gar in Gott zurückkehrt und mit Christus vereint wird, und zwar mit dem auferstandenen Christus. Die Wiederkunft Jesu ist ja etwas anderes als sein erstes Kommen. Sein erstes Kommen war im Fleisch, so wie in unserer Natur, in der gefallenen Natur. Also er hatte nicht die Sünde, aber er hat diesen Körper angenommen. Dieser Körper, wie wir ihn jetzt haben, das ist der Körper des gefallenen Menschen. Der Körper von Adam war anders. Er war unsterblich. Unserer ist ja sterblich und verwundbar. Und dieser verwundbare Körper, den hat Jesus vor 2000 Jahren angenommen. Und jetzt im Fiat, im dritten Fiat von Luisa Picaretta, da beginnt ganz verborgen seine glorreiche Wiederkunft. Und zwar, sie beginnt in den Seelen, in unserem Inneren. Es kommt nämlich die Seele so weit, wenn die Gabe in Besitz genommen wird, dann kommt sie so weit, dass sie in die Glorie übergeht, obwohl wir noch auf der Erde sind. Normalerweise heißt es ja, du musst sterben. Da klappt der Sargdeckel über dir zu, dann kommt die Seele in die Glorie. Vorher nicht. Ist nicht möglich auf Erden. Aber mit Luisa Picaretta ist dieser große, neue Schritt getan worden, von Gott her selbst, kann auch nicht anders sein, dass Jesus hat zu Luisa gesagt, er will nicht warten, bis die Seelen, also bei den Seelen, die ihn besonders lieben, die ihn über alles lieben, will er nicht warten, bis sie zu ihm kommen in den Himmel, sondern er will ihnen das Leben des Himmels schon auf der Erde schenken. Es ist nämlich das Leben, was die Seligen im Himmel leben. Das Leben im göttlichen Willen ist nichts anderes als das, was die Seligen im Himmel machen. Wir haben das natürlich noch nicht in der Anschauung Gottes. Wir sind noch mit Prüfungen, mit Kreuzen und so weiter versehen. Also wir tun das unter Opfern und Leiden. Aber doch tun wir genau dasselbe, was die Seligen im Himmel machen, im göttlichen Willen. Nichts anderes. Schon auf Erden. Und Jesus hat zu Erlöser oft gesagt, es ist ihm sogar lieber eine Seele, die das, was die Seligen machen, tut, auf Erden, wenn die auf Erden ist. Eine Seele auf Erden, die das macht, was die Seligen im Himmel machen. Das ist ihm auf der Erde noch lieber. Und Luisa Picaretta hat diese Gabe auf die Erde gebracht. Ich sage jetzt noch ganz kurz, sie hat mehrere Werke verfasst, aber das wisst ihr wahrscheinlich zum Großteil ohnehin. Das Hauptwerk ist dieses 36-bändige Werk, ihr Tagebuch. Buch des Himmels, so heißt das. Und dann hat sie geschrieben, die Weihnachtsnovene, das war eigentlich vom 17. Lebensjahr an eine Vorbereitung auf Weihnachten. Sie hat 9 Tage sich auf Weihnachten vorbereitet mit der Betrachtung der Liebe, die Jesus im Schoß seiner Mutter hatte. Das ist auch überwältigend, das zu lesen. Und sie hat geschrieben ein Buch über die Mutter Gottes. Also die Mutter Gottes hat ihr diktiert. Betrachtungen, 31 Betrachtungen für den Monat Mai. Die Mutter Gottes ist nämlich jene, die uns in das Reich des göttlichen Willens führt. Jesus hat uns praktisch die Tür geöffnet in das Reich. Er hat uns den Himmel geöffnet. Aber seiner Mutter hat er diese Aufgabe übertragen, uns da hineinzuführen. Da werden wir später auch noch etwas mehr hören, dass wir die Zusammenhänge besser verstehen. Warum gerade Maria? Jesus hat es getan. Er könnte uns ja selber bei der Hand nehmen und in den Himmel hineinführen. Er könnte uns ja selber direkt in den göttlichen Willen hineinführen. Wäre logisch. Aber nein, es muss Maria sein. Bei Grignon werden wir, ich kann es auch gleich kurz sagen, warum. Jesus kam durch Maria in die Welt. Bei seinem ersten Kommen, ja, im zweiten Fiat, als Mensch, im Fleisch. Und so will er auch genau denselben Weg gehen bei seinem zweiten Kommen. Da kommt er auch wieder genau durch seine Mutter, durch Maria. Nicht direkt, er kommt durch Maria. Und bei Grignon von Montfort im Goldenen Buch ist das ganz klar beschrieben, warum. Und er will eben auch deshalb, weil er immer über Maria, durch Maria zu uns kommt, er will auch, dass wir durch Maria zu ihm kommen. Ja, aber jetzt sage ich noch kurz am Ende, Luisa Picaretta, sie wurde von Jesus geführt. Es ist auffällig, sie hat nicht so sehr mit Maria, sondern bei vielen Heiligen ist es ja so, dass zuerst einmal Maria erscheint und sie vorbereitet auf Jesus. Aber bei Luisa war es so, da ist gleich Jesus gekommen. Bei der Erstkommunion hat sie seine Stimme gehört. Von da an hat sie seine Stimme gehört. Mit 9 Jahren war das, glaube ich. Und mit 13 hat sie ihn zum ersten Mal gesehen. Da war sie in Betrachtung und dann hörte sie ja, im ersten Stock war das, dann hat sie auf der Straße Lärm gehört und ist sie auf den Balkon rausgegangen. Sie sah Jesus das Kreuz schleppen inmitten einer wütenden Menge, die ihn geschlagen, getreten und misshandelt hat. Also furchtbarer Anblick. Ihr hat das Herz zerrissen, weil sie gesagt hat, lieber Gott, ich möchte dich da herausholen. Und wenn ich da, ja, um den Preis meines Lebens, aber ich möchte dich da rausholen. Und er hat nur gesagt, Seele, hilf mir. Das war die erste sichtbare Begegnung. Und von da an war sie auch bereit, alles zu leiden für Jesus. Das war so ein Eindruck, dass sie gar nicht mehr widerstehen konnte. Wir haben ja den Widerstand gegen das Leiden. Also da muss ich mich genauso dazu nehmen. Das ist auch normal, das ist natürlich. Aber bei ihr war das dann so stark, weil sie Jesus in dieser Bedrängnis, in diesem Leiden gesehen hat, dass sie selbst Verlangen hatte, zu leiden, um ihn zu erleichtern, um ihm Erleichterung zu verschaffen. Ja, also sie war von Jesus geführt, von Anfang an. Die Mutter Gottes war auch dann in ihrem Leben. Täglich sogar hat sie Luisa besucht, um eine gewisse Zeit, ich glaube 14 Uhr, ob das nicht 2 Stunden waren, auf jeden Fall eine fixe Zeit, eine gewisse Dauer, jeden Tag. Also sie hatte schon auch starke Verbindung mit Maria, aber sie war eigentlich geführt mehr von Jesus. Sie war ein Jesuskind. Bei uns wird es auch so sein, die einen werden mehr den Draht zu Jesus haben und die anderen mehr zu Maria. Ja. Und jetzt wollte ich noch kurz sagen, Luisa Picaretta ist noch nicht selig gesprochen. Also die Anerkennung, die offizielle Anerkennung der Kirche, die steht in dem Sinn noch aus. Es ist aber im Gange, ihr Seligsprechungsprozess. Zuerst war die Seligsprechung, das ist so die Ordnung auf der Ebene der Diözese, wo sie zu Hause war, in der Erzdiözese Trani, von, ich glaube, 1995 herum, ich habe es eh da in den Unterlagen, 94 oder so, 95 bis 2005. Und da habe ich das, ja, 94 war der Beginn auf der diözesanen Ebene in Trani. Und im Oktober 2005 wurde dieser Prozess auf der Ebene der Diözese abgeschlossen und in den Vatikan übertragen. Das ist so die Ordnung. Und seither, seit 2005, ist der Prozess im Gange im Vatikan. Es gibt verschiedene Aussagen, die ich jetzt gehört habe. Die letzte war die, also voriges Jahr hat es geheißen, es gibt Hoffnung, dass heuer die Seligsprechung abgeschlossen werden kann. Und im Frühjahr heuer habe ich wieder gehört, das ist in weite Ferne gerückt, in Corato, in dem Haus, da, wo Luisa gelebt hat, das heute betreut wird von 2 Frauen. Die haben einem Pilger erzählt, es ist für heuer nicht zu erwarten. 2 bis 3 Jahre muss man sicher noch rechnen oder noch länger. Also woran das liegt, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur so viel, dass ihre Schriften von Theologen untersucht worden sind, mindestens 2 Theologen, jeder für sich hat sich alles durchgeschaut und keinen Anstoß gefunden, also nichts gegen den Glauben und nichts gegen die Moral, die Schriften sind einwandfrei. Das ist auch schon einmal positiv für die Theologen oder für die Priester, die ja auch angewiesen sind auf handfeste Informationen. Man muss ja doch wissen, auf was man sich einlässt. Und dazu möchte ich euch das auch sagen. Also es ist von den Schriften her, sieht es sehr gut aus, weil es keine offizielle kritische Stellungnahme gibt, meines Wissens dazu, sondern Anerkennung, es ist in Ordnung. Und diese Theologen, nach Aussage von Don Father John Olin Brown, haben diese Theologen bei dieser Knochenarbeit, die ja viele tausend Seiten umfasst, diese Gabe in Empfang genommen. Das war die Frucht. Und das ist ja auch kein schlechtes Ergebnis. Ja, aber vielleicht machen wir jetzt Pause bis um 10. Es ist schon ein bisschen über der Zeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.